SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. In den Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine schwenkt US-Präsident Trump offenbar auf die Linie des Aggressors ein. Russland sei bereit für eine Lösung, so Trump. Er glaube, es gebe einen Deal mit Russland. Jetzt müsse man sich noch mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj einigen. Vorher hatte Trump Selenskyj erneut deutlich kritisiert, berichtet Ralf Borchardt.
Auf seiner Online-Plattform Truth Social schrieb Trump, wenn Selenskyj erkläre, er könne die russische Besatzung der Krim nicht anerkennen, sei dies sehr schädlich für die Friedensverhandlungen. Trump wirft Selenskyj wörtlich vor, es seien solche aufhetzenden Äußerungen, die es so schwierig machten, den Krieg zu beenden. Kritik an Russland übt Trump nicht. Nach offiziell unbestätigten Medienberichten haben die USA, der Ukraine und Russland ein letztes Angebot vorgelegt, das ein weitgehendes Einfrieren des Konflikts entlang der aktuellen Frontlinien vorsieht.
Während Trump den Druck auf die Ukraine erhöht, wächst in seiner eigenen Regierung der Druck auf Verteidigungsminister Hegseth in der Signal-Affäre. Wie die Washington Post berichtet, ließ Hegseth den Messenger-Dienst im Pentagon auf einem Rechner installieren. Aus Washington Carsten Küntop.
Auf seine Anweisung hin hätten Mitarbeiter die App auf dem Rechner installiert. Vorher habe der Minister mit ihnen darüber gesprochen, wie er Signal nutzen könne, um einfacher mit anderen kommunizieren zu können. Denn aus Sicherheitsgründen gibt es in Teilen des Pentagons keinen Mobilempfang. Und ohnehin ist die Benutzung eines Privathandys und anderer eigener Geräte im Ministerium selbst Hegseth als Minister untersagt. Sein Sprecher erklärte dazu, Hegseth habe niemals Signal auf einem Regierungscomputer genutzt. Präsident Trump versicherte Hegseth in den vergangenen Tagen mehrmals seine Unterstützung. Einem Sender zufolge hat das Weiße Haus jedoch damit begonnen, einen Nachfolger zu suchen.
Suchtexperten fordern höhere Preise für alkoholische Getränke in Deutschland. Alkohol sei in keinem anderen europäischen Land so billig, kritisiert die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Sie schlägt vor, die Steuern auf Alkohol zu erhöhen. Jahrelang sei kaum etwas passiert, aber durch höhere Preise könne der Konsum gesenkt werden. Die DHS sagt, in Deutschland seien mehrere Millionen Menschen suchtkrank. Tausende sterben demnach jedes Jahr an den Folgen von Alkohol und auch Nikotinkonsum. Eine Serie von rund 130 Erdbeben hat die türkische Millionenstadt Istanbul erschüttert. Das heftigste Beben dauerte 13 Sekunden und hatte die Stärke 6,2. Die Erdstöße waren bis nach Griechenland und Bulgarien zu spüren. Aus Istanbul berichtet Benjamin Weber.
Berichte über Tote oder große Schäden gibt es nicht. Laut Innenminister Yerlikaya hätten sich 236 Menschen verletzt bei dem Versuch, Gebäude zu verlassen. Einige seien in Panik aus Fenstern gesprungen. Für die Menschen, die sich nicht trauen, über Nacht in ihre Wohnungen zurückzukehren, hat das Istanbuler Gouverneursamt Schulen, Moscheen und Sporthallen geöffnet. Staatspräsident Erdogan sagt in Ankara, alle staatlichen Institutionen seien in Alarmbereitschaft und verfolgten die Lage genau.
Indien hat mit harten Maßnahmen gegen Pakistan auf den tödlichen Anschlag in Kaschmir reagiert. Dabei waren im indischen Teil der Himalaya-Region mindestens 26 Menschen getötet worden. Unter anderem setzt Indien einen Wasservertrag mit Pakistan aus. Lena Bodewein.
Mit diesem Schritt verliert Pakistan einen Großteil seiner Wasserversorgung. Millionen Menschen im Land sind abhängig vom Wasser des Indus und seiner Nebenflüsse. Darüber hinaus schließt Indien den einzigen Grenzübergang zwischen den beiden Ländern, über den Handel möglich ist. Es streicht Ausnahmeregelungen für Visa und erklärt bereits erteilte Visa für pakistanische Staatsbürger für ungültig. Beide Länder sind Atommächte und seit Jahrzehnten im Konflikt. Vor allem wegen der Region Kaschmir, auf die sowohl Indien als auch Pakistan Anspruch erheben.
In Städten am Kalten Markt im Kreis Sigmaringen hat es gestern eine Militärübung gegeben. Bundeswehrsoldaten haben geübt, Panzer auf einen Zug zu verladen. SWR-Aktuellreporterin Nathalie Waldenspuhl war dabei.
Der stand im Stettener Ortsteil Storzingen und ist dann ins niedersächsische Munster gefahren. Den Transport hat die Deutsche Bahn übernommen. So eine Verlegungsübung findet öfters statt, laut Presseoffizier Marilyn Schröder 2 bis 3 Mal im Jahr. Kommandeur Chris Weißbrot hat dem SWR gesagt, es sei wichtig, solche Transporte gemeinsam mit der Deutschen Bahn zu proben. Denn auch im Verteidigungsfall müssten die Truppen hauptsächlich mit dem Zug an die Front fahren.
Missstände an Turnstützpunkten in Baden-Württemberg. Ende des vergangenen Jahres gab es entsprechende Berichte aus Stuttgart und später auch aus Mannheim. Mehrere ehemalige Spitzenturnerinnen berichteten von systematischem körperlichem und mentalem Missbrauch. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft, mehrere Trainer wurden freigestellt. Gestern tagte in Stuttgart dazu noch eine Aufarbeitungskommission. Anna Klär aus unserer Sportredaktion.
Beauftragt durch das Kultusministerium hat nun der Landessportverband Baden-Württemberg eine fünfköpfige Expertenrunde zusammengestellt. Die soll, angeführt von ihrem Vorsitzenden, dem ehemaligen württembergischen Generalstaatsanwalt Klaus Pflieger, die Vorwürfe aufarbeiten und vor allem Empfehlungen daraus ableiten, um weiteren möglichen Missständen in Zukunft entgegenzuwirken. Dabei sollen vor allem auch ethische und moralische Grenzen im sportlichen Kontext festgelegt werden. Dafür will die Arbeitsgruppe nicht nur mit Sportlern, sondern auch mit Eltern, Funktionären und Trainern sprechen. Ein erster Bericht der Gruppe wird im Juli erwartet. Die Aufarbeitung durch den Deutschen Turnerbund und die strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen parallel dazu.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Viele Wolken gibt's heute wieder. Örtlich regnet es. Besonders nass ist es dabei in Rheinland-Pfalz und im nördlichen Baden-Württemberg. Aber auch weiter südlich kann es kräftige Schauer oder Gewitter geben. Es wird ein bisschen kühler, bei höchstens 10 Grad in Daun und bis 17 Grad in Breisach am Rhein.
SWR aktuell. Hintergrund.
Was gibt es heute bei Ihnen zum Frühstück und was zum Mittagessen? Wenn der Hunger da ist, muss es ja oft schnell gehen. Gleichzeitig soll es möglichst gesund sein, regional, und schmecken soll es natürlich auch. In unserer Serie in dieser Woche nach Ostern widmen wir uns diesem Thema. Zwischen Fast Food und Fasten. Wie gelingt bewusste Ernährung? Einer, der nicht nur leckere Gerichte selbst zubereitet, sondern auch anderen dabei hilft, das auch zu schaffen, ist der Koch Markus Schneider aus Reutlingen. In seiner Kochschule Cooking Concept kommt vieles auf den Tisch. Saftiges Fleisch, feine Soßen, aber auch zum Beispiel schnelle Pasta. Ich habe mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen. Herr Schneider, die klassische Ausrede ist, ich habe keine Zeit zum Kochen, das ist halt viel zu aufwendig. Was entgegnen Sie da?
Letztendlich ist es tatsächlich eine Ausrede, denn gerade wenn man die Pasta nimmt, dann dauert die Nudel im Normalfall 10 Minuten im Salzwasser und in den 10 Minuten kann ich wunderbare Soßen herstellen.
Dann fangen wir doch direkt mal ganz konkret und möglichst einfach an. Können Sie denn so ein, zwei Gerichte empfehlen, die für Einsteiger gut sind, um die Hemmung vor dem Selbstkochen so ein bisschen zu überwinden?
Ja, gut, eines der einfachsten Gerichte ist tatsächlich eine Pasta. Ich nehme ein paar Cocktailtomaten, nehme ein bisschen Rucola oder Blattspinat, habe einen schönen Parmesan dazu. Die Cocktailtomaten schwitze ich ganz leicht in Olivenöl an, werf den Rucola mit dazu, gebe Salz, Pfeffer dazu und dann die Nudeln. Und das ist ganz wichtig, wenn die fertig sind, aus dem Kochwasser direkt in die Soße und dann noch 2 Minuten schwenken. Und ich habe ein perfektes Essen.
Sie geben ja Kochkurse, ich habe es eingangs schon gesagt. Wie erleben Sie denn da die Teilnehmer? Was sind denn da die größten Hemmschwellen oder Unsicherheiten?
Letztendlich versuche ich immer wieder mal so eine Zusammenfassung zu haben, zu sagen, ich habe grundsätzlich ältere Leute, jüngere Leute, Männlein, Weiblein. Es ist komplett bunt gemischt und es gibt kaum irgendwie eine Regel, dass man sagt, naja, es sind zu dem Thema solche Leute, zu dem Thema solche Leute. Das stimmt überhaupt nicht. Alle sind tatsächlich gewillt und Interesse zeigen an dem Thema Kochen, frisch kochen und wie ich es immer bezeichne, als ehrlich kochen. Das heißt also eine Küche mit frischen Lebensmitteln, guten Zutaten logischerweise, wo wir authentisch kochen. Das heißt, das Lebensmittel kommt auch tatsächlich noch zur Geltung. Und man lädt sie immer mehr. Die Küchen werden immer offener. Die Küche ist der Aufenthaltsraum und da wird natürlich auch gerne mit den Partnern zusammen oder mit Freunden zusammen gekocht. Und ich glaube, dass das Thema frisch kochen nie ausgehen wird. Und ich glaube sogar, dass es eher wieder zunehmen wird, weil wir das an Convenience-Produkten, das wir heute kriegen, zwar teilweise lecker ist, aber unterm Strich immer irgendwelche Zusatzstoffe drin sind, die Leute gar nicht wollen.
Wenn wir über bewusste bzw. gesunde Ernährung sprechen, da denken viele sich ja erstmal an Begriffe wie vegetarisch, vegan oder auch zuckerfrei oder fettarm oder glutenfrei, also an Begriffe, die irgendwie was mit Verzicht zu tun haben. Bei Ihnen kommt ja nun durchaus auch mal ein richtig gutes Stück Fleisch auf den Teller. Inwiefern ist sowas auch bewusste Ernährung?
Ich glaube, dass das Thema bewusste Ernährung tatsächlich der richtige Begriff ist und uns nicht einschränken sollte. Denn alles, was, und Sie haben es so schön gesagt, mit dem Thema Verzicht zu tun hat, hemmt uns innerlich auch und blockiert uns in einer gewissen Art und Weise. Das bedeutet, wenn wir nicht verzichten müssen, ist eine frisch gekochte Küche, und das ist, glaube ich, immer das Entscheidende, immer gesund. Und ich denke, da hat es nichts damit zu tun, dass wir uns auf gewisse Dinge begrenzen müssen, sondern wichtig ist, dass das Grundprodukt, was wir aussuchen, dass das tatsächlich nachhaltig produziert ist, dass das sauberen Nachweis hat auch, dass wir uns eben nicht um das typische Billigfleisch oder irgendwelche Ramschprodukte kümmern sollten, sondern vielleicht ebenso, wie es früher auch war, einmal in der Woche Fleisch, aber dafür was Schönes, Leckeres, Vernünftiges. Und nicht immer nur die Sahnestückchen rauspicken, also nicht immer nur das Filetsteak oder so, sondern durchaus auch mal sich an Themen wagen, was mache ich aus einem Bauchstück, was mache ich aus einer Schulter oder Ähnliches, um da tatsächlich auch, das ist Thema berühmt jetzt, Nose to Tail, aufzugreifen. Und genauso kann ich das natürlich auch bei Gemüse machen, dass ich sage, ich habe mein Kohlrabi und dann nehme ich nicht nur die Knolle, sondern ich nehme da eben auch die Blätter und die Stängel dazu und verwerte das komplett.
Sagt der Reutlinger Koch Markus Schneider. Und morgen gibt's in unserer Serie zwischen Fasten und Fast Food, wie gelingt bewusste Ernährung, eine Reportage aus Stuttgart.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Habeck stellt heute seine Frühjahrsprognose vor. Darin schraubt die Bundesregierung ihre Konjunkturerwartungen herunter, wie Lissy Kaufmann berichtet.
Aus Regierungskreisen heißt es, die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einer Stagnation, also mit 0% Wachstum. Im Jahreswirtschaftsbericht von Anfang des Jahres war man noch von einem kleinen Wachstum von 0,3% ausgegangen. Sinken dürften demnach die Exporte, und zwar um 2,2%. Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, plant die künftige schwarz-rote Regierung unter anderem Steuererleichterungen. Außerdem sollen die Energiepreise sinken und Milliarden in die Infrastruktur fließen. Ähnliche Pläne des scheidenden Wirtschaftsministers Habeck hatten CDU/CSU zuvor abgelehnt.
Inhaltlich sind keine großen Überraschungen zu erwarten von der Pressekonferenz mit Robert Habeck. Sehenswert könnte sie trotzdem werden, vermutet unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
0% Wirtschaftswachstum? Null Problemo für Robert Habeck. Zumindest drängt sich dieser Eindruck auf. Denn wenn man den Noch-Wirtschaftsminister in letzter Zeit sieht, dann feixt er im Bundestag, attackiert lustig locker Donald Trump und wirkt fast schon entfesselt, seit er abgewählt wurde. Und er hat allen Grund dazu. Jahrelang wurde er von Merz, Söder und Co. als Trottel hingestellt, der keine Ahnung von der Wirtschaft hat. Nur ein paar Tage nach der Wahl machen Merz, Söder und Co. dann aber genau das, was Habeck schon immer gefordert hat. Schulden für Investitionen. Die Wahl hat er zwar verloren, aber wie ein Sieg dürfte sich das trotzdem anfühlen. Zumal sich in der Union auf einmal ja doch nicht alle Welt ums Wirtschaftsministerium zu reißen scheint. Carsten Linnemann hat schon abgesagt, Julia Klöckner ist anderweitig beschäftigt und ob Friedrich Merz einen Jens Spahn auf dem Posten haben will, naja, bleibt abzuwarten. Und abzuwarten bleibt auch, welchen Habeck wir heute auf der Pressekonferenz zu sehen bekommen. Ich tippe auf den entfesselten Habeck. Der froh ist, dass das erstmal seine letzte Frühjahrsprojektion ist und er sich diesen Stress nicht mehr geben muss.
Gedanken von SWR-Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems. 3 Tage nach dem Tod von Papst Franziskus können sich die Menschen in Rom heute weiter von ihm verabschieden. Ab 7 Uhr hat der Petersdom wieder geöffnet. Gestern war es auf dem Petersplatz auch kurz vor Mitternacht noch voll, berichtet Andreas Strobel.
In den ersten 9 Stunden am Mittwoch zählte der Vatikan fast 20.000 Personen, die die mehrstündige Wartezeit auf sich nahmen. In einem stetigen Fluss werden sie im Petersdom am Altar vorbeigeführt, vor dem der offene Sarg mit dem toten Papst Franziskus liegt. Am späten Mittwochnachmittag kam auch Italiens Präsidentin Meloni an den Sarg. Inzwischen konkretisieren sich auch die Pläne für die Zeremonie am Samstag. Nach der großen Trauerfeier, zu der Hunderttausende erwartet werden, soll die Bestattung in der Basilika Santa Maria Maggiore im kleineren Kreis stattfinden. Außerdem hat der Vatikan nach altem Brauch eine 9-tägige Trauerzeit ab Samstag ausgerufen.
Ein 3 Kilometer langer Weg führt von Auschwitz nach Auschwitz-Birkenau. Heute, wie jedes Jahr, gehen viele, vor allem junge Menschen aus Polen und der ganzen Welt, diesen Weg als Marsch der Lebenden. David Zajons.
Am Marsch der Lebenden nimmt in diesem Jahr auch der israelische Präsident Herzog teil. Begleitet wird er von 10 Israelis, die von der Terrororganisation Hamas als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden waren und inzwischen wieder in Freiheit leben. Am Vormittag wollen Herzog und der polnische Präsident Duda an der schwarzen Wand des ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz Kränze ablegen. An dieser Todeswand wurden während des Nationalsozialismus zahlreiche Todesurteile vollstreckt. Zum Marsch der Lebenden werden mehrere tausend Juden aus aller Welt erwartet. Außerdem nehmen hunderte Schüler und Studenten aus Polen daran teil. Mit dabei sind auch Überlebende des Holocaust.
In Stuttgart beginnen heute die Frühjahrsmessen. Nach Angaben der Veranstalter geht es viel um Nachhaltigkeit und bewussten Konsum. Silas Schwab.
Die Frühjahrsmessen in Stuttgart starten auf dem Messegelände mit 10 eigenen Messen. Mit dabei sind ab heute unter anderem die Barbecue Days, die Kreativmesse und die Zukunft Haus. Bei der Slow Food Messe geht es um das langsame Genießen und bei der Messe zur Mobilität der Zukunft können neue Fahrzeuge getestet werden. Auch die größte internationale Messe für Fair Trade, Fair Handeln, öffnet ihre Tore. Dort wird am Samstag die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad aus dem Irak sprechen. Morgen startet dann auch die Babymesse und bei den Biohacking Days und der Yoga World dreht sich alles um einen gesunden und bewussten Lebensstil. Im vergangenen Jahr hatten 63.000 Menschen die Frühjahrsmessen besucht.
In Rheinland-Pfalz startet heute das Projekt EPA-Coaches. Das sind Digitalbotschafter für die elektronische Patientenakte, die ab kommender Woche für alle Menschen in Deutschland verfügbar ist. Dörte Schall von der SPD ist Arbeits- und Sozialministerin in Rheinland-Pfalz und auch für die Digitalisierung zuständig. Und sie hat in SWR aktuell erläutert, welche Aufgaben die Digitalbotschafter haben.
Ein wichtiger Teil ist die Einrichtung. Wie erkläre ich Menschen, die auf dem Handy einzurichten, aber auch das Fragen beantworten bei Menschen, die skeptisch sind. Wer kann meine Daten sehen? Wofür ist die Patientenakte da? Also neben der Anwendung auch wirklich die Beratung. Was gut ist an der Patientenakte, wie sie in dem medizinischen Betrieb helfen kann und vor allem eben älteren oder chronisch kranken Menschen helfen kann.
Dörte Schall, Arbeits- und Sozialministerin in Rheinland-Pfalz, zuständig für die Digitalisierung.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.